Wir wollen weiterlesen in dem Buch Hiob, aus den Kapiteln 32, 33 und 34. Ich fange mal an mit den letzten Worten aus Kapitel 31. Die Worte Hiobs sind zu Ende. Und jene drei Männer hörten auf, Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Da entbrannte der Zorn Elihus, Vers 3, und sein Zorn entbrannte gegen seine drei Freunde, weil sie keine Antwort fanden und Hiob verurteilten. Vers 6, und Elihu, der Sohn Barakeels, der Busiter, hob an und sprach, ich bin jung an Jahren und ihr seid greise. Darum habe ich mich gescheut und gefürchtet, euch mein Wissen mitzuteilen. Ich sagte, mögen die Tage reden und die Menge der Jahre Weisheit verkünden. Jedoch der Geist ist es in den Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Nicht die Bejahrten sind weise, noch verstehen die Alten, was recht ist. Vers 11, siehe, ich harrte auf eure Reden, horchte auf eure Einsichten, bis ihr Worte ausfindig gemacht hättet. Und ich richtete meine Aufmerksamkeit auf euch. Und siehe, keiner ist unter euch, der Hiob widerlegt, der seine Reden beantwortet hätte. Vers 21. Dass ich nur ja für niemand Partei nehme, und keinem Menschen werde ich schmeicheln, denn ich weiß nicht zu schmeicheln. Sehr bald würde mein Schöpfer mich wegnehmen. Nun aber, Hiob, höre doch meine Reden und nimm zu Ohren alle meine Worte. Siehe doch, ich habe meinen Mund geöffnet, meine Zunge redet in meinem Gaumen. Meine Worte sollen die Geradheit meines Herzens sein, und was meine Lippen wissen, sollen sie rein heraussagen. Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen belebt mich. Vers 14. Doch in einer Weise redet Gott und in zweien, ohne dass man es beachtet, im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, im Schlummer, auf dem Lager. Vers 19, auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen auf seinem Lager und mit beständigem Kampf in seinen Gebeinen. Vers 23, wenn es nun für ihn einen Gesandten gibt, einen Ausleger, einen aus tausend, um dem Menschen seine Geradheit kundzutun, so wird er sich seiner erbarmen und sprechen, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre. Ich habe eine Sühnung gefunden. Vers 29. Siehe, das alles tut Gott zwei-, dreimal mit dem Mann, um seine Seele abzuwenden von der Grube, dass sie erleuchtet werde vom Licht der Lebendigen. Merke auf, Hiob. Höre mir zu, schweig, und ich will reden. Wenn du Worte hast, so antworte mir. Rede, denn ich wünsche, dich zu rechtfertigen. Wenn nicht, so höre du mir zu. Schweig, und ich werde dich Weisheit lehren. Und Elihu hob wieder an und sprach, hört ihr Weisen meine Worte, und ihr Kundigen gebt mir Gehör. Denn das Ohr prüft die Worte, wie der Gaumen die Speise kostet. Erwählen wir für uns, was recht, erkennen wir unter uns, was gut ist. Denn Hiob hat gesagt, ich bin gerecht, und Gott hat mir mein Recht entzogen. Vers 10. Darum hört mir zu, ihr Männer von Verstand. Fern sei Gott von Gottlosigkeit. Und der Allmächtige von Unrecht, sondern des Menschen Tun vergilt er ihm, und nach jemandes Weg lässt er es ihn finden. Ja, wirklich, Gott handelt nicht gottlos, und der Allmächtige beugt nicht das Recht. Vers 21, denn seine Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet, und er sieht alle seine Schritte. Vers 31, denn er hat wohl zu Gott gesagt, ich trage meine Strafe, ich will nicht mehr Böses tun, was ich nicht sehe, zeige du mir, wenn ich Unrecht verübt habe, so will ich es nicht mehr tun. Soll er es nach deinem Sinn vergelten? Denn du hast seine Vergeltung verworfen, so musst du wählen und nicht ich. Was du weißt, rede denn. Männer mit Verstand werden zu mir sagen und ein weiser Mann, der mir zuhört. Hiob redet nicht mit Erkenntnis und seine Worte sind ohne Einsicht. Soweit einmal das Wort Gottes. Eigentlich hätte man den ganzen Text lesen müssen, um so einen kleinen Eindruck zu bekommen, in welch einer Art und Weise Elihu hier spricht. Nun, Elihu, den finden wir nicht nur in Kapitel 32 und 34, sondern auch noch in Kapitel 35, in Kapitel 36 und in Kapitel 37. Wenn man diese Kapitel über Elihu einteilt, dann müsste man sagen, Kapitel 32 ist so eine Art Einleitung, wo uns Elihu erklärt, warum er überhaupt erst jetzt und in welcher Legitimation er sich zu diesem Thema äußert. Zu diesem Thema, das heißt zu diesen Gesprächsrunden, die vorher stattfanden. Man kann ja dieses Buch hier, ob ich sag mal, in vier große Abschnitte einteilen. Erstmal Kapitel 1 und 2, dieser geschichtliche Teil, wo wir erfahren, dass Gott Satan erlaubt, dass er an Hiob herantreten darf und dass er Hiob von außen prüfen kann. Wir sehen dann den leidtragenden Hiob am Ende von Kapitel 2 und dass er dann von Kapitel 3 einen Besuch von seinen Freunden bekommt. Zuerst schweigt man eine längere Zeit, aber dann beginnen die Gesprächsrunden. Und das Ergebnis dieser drei Gesprächsrunden ist, ja, man muss sagen, dass die Freunde immer aggressiver werden, dass ihre Argumente immer härter werden, aber dass Hiob interessanterweise immer sanftmütiger wird. Und trotzdem findet er noch nicht so richtig den Weg zu Gott. Er fordert einen Mittler. Und dieser Mittler, der tritt jetzt plötzlich ab Kapitel 32 auf und der ist einer gewissen Weise Elihu, obwohl er nur ein Bild von dem wahren Mittler ist, von dem Herrn Jesus. Und später und in dem letzten Teil dieses Buches wird ja Gott selbst im Endeffekt mit Hiob sprechen. Was war das Ergebnis dieser zwei Gesprächsrunden? Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen hält, um hier den Elihu zu verstehen. Das Ergebnis war, dass die Freunde ein Ergebnis hatten, ein Urteil über Hiob. Hiob muss ein großer Sünder sein, sonst ist es völlig unverständlich, dass Hiob durch solche Schwierigkeiten gehen musste. Denn Hiob hatte ja mehr oder weniger alles verloren, was er hatte, und am Ende ging es sogar um sein eigenes Leben, weil er schwer krank geworden ist. Und da gab es für die drei Freunde nur einen einzigen Rückschluss. Er muss ein großer Sünder sein, er muss schreckliche Dinge in seinem Leben getan haben, denn Gott irrt sich nicht. Also wenn dieses Gericht oder diese Prüfung Hiob trifft, dann sicherlich nicht grundlos. Hiob hat einen anderen Rückschluss gezogen. Für Hiob war es vollkommen klar, dass Gott sich vertan haben muss. Denn er hatte keine großen Sünden getan. Er hat in seinen Augen eigentlich nichts getan, was das rechtfertigt, was er nun in seinem Leben erleben muss. Und so standen am Ende diese beiden Meinungen da. Diese Meinung von Hiob und die Meinung der drei Freunde. Und jeder hat seine Meinung argumentativ vertreten. Aber irgendwann gingen die Argumente aus, die Worte fehlten. Und das ist das Ende von Kapitel 31. Die Worte Hiob sind zu Ende und die Worte der drei Freunde waren ebenfalls zu Ende. Und jene drei Männer hörten auf, Hiob zu antworten. Warum? Weil er in seinen eigenen, nicht in ihren, aber in seinen eigenen Augen gerecht war, wie das, was ich eben sagte. Und dann kommt plötzlich Elihu. Und Elihu ist eine ganz interessante Person. Er tritt erst sehr jung, erheblich jünger als die andere. Man sieht das ja auch, wenn er von den Greisen spricht. Und er meint damit Hiob und seine drei Freunde. Es gab also einen großen Altersunterschied. Elihu ist außerdem jemand, der sehr gut zuhören kann. Vielleicht eine Eigenschaft, die wir heutzutage nicht mehr so gut haben oder die uns manchmal sehr schwer fällt, dass man erstmal zuhört. Elihu muss die ganzen drei Gesprächsrunden dabei gewesen sein. Und das war sicher keine Angelegenheit von wenigen Stunden. Das wird Tage, vielleicht Wochen gedauert haben. Wir wissen ja gar nicht, ob immer Rede auf Rede sofort folgte oder ob dazwischen noch andere Dinge gewesen sind. Er konnte geduldig zuhören. Das ist für ihn, das ist hier ein ganz wichtiger Punkt, was diese Person betrifft. Außerdem wartete er, bis die Worte der Älteren zu Ende gewesen sind. Denn nicht umsonst heißt es ja in Vers 2, da entbrannte der Zorn Elihus. Das heißt, er wartete zunächst einmal, bis seine Zeit gekommen ist. Außerdem ist Elihu jemand, der unter der Leitung des Geistes Gottes auftritt. Das zeigt uns Kapitel 32 auch sehr deutlich. Und das sieht man auch an der Art und Weise, wie Elihu redet. Er bringt keine neuen Argumente. Also alles das, was wir bei den drei Gesprächsrunden gesehen haben, das finden wir hier im Endeffekt bei Elihu noch einmal. Es sind die gleichen Argumente, aber mit einer anderen Herzenshaltung dargebracht. Denn er wendet die Argumente nicht direkt auf Hiob an. Das heißt, er klagt Hiob nicht an. Er beschuldigt Hiob auch nicht. Und er versucht auch nicht, das Herz eines Hiob zu beurteilen. Sondern das Einzige, was wirklich seine Basis ist, das sind die Dinge, die er gehört hat. Er spekuliert also nicht, wie das die Freunde getan haben, sondern er spricht ausschließlich über die klaren Aussagen, die dort getroffen worden sind und die er mit eigenen Ohren gehört hat. Er ist auch jemand, der neutral ist. Auch das ist etwas, was wir gleich in Kapitel 32 sehen werden. Also man merkt, dass dieser Mann sehr, sehr viele positive Eigenschaften hat. Und ich glaube, damit ist klar, dass dieser Elihu hier ein Bild von Christus ist. Wir wissen auch gar nicht so genau, wo er wirklich herkommt, wo er abstammt. Das sind zwar alles hier Namen, die wir auch im Alten Testament, im ersten Buch Mose finden. Aber ob das tatsächlich genau die gleichen Personen sind, das ist nicht wichtig. Interessant ist, wo diese Namen noch einmal auftreten im ersten Buch Mose. Ich will zuerst einen ganz kurzen Überblick hier geben. Das heißt, dieser Elihu ist tatsächlich ein Bild von Christus, und zwar von Christus, der geleitet ist durch den Geist Gottes und der gefüllt ist durch den Geist Gottes. Wir haben in diesen Versen noch ein weiteres Bild von Christus. Das ist in Kapitel 33, Vers 23. Da ist es nämlich der Gesandte. Und auch der Gesandte ist ein Bild von Christus, aber nicht von Christus geleitet durch den Geist Gottes, sondern als Christus, der gesandt ist von dem Vater. Wir haben also hier verschiedene Bilder von dem Herrn Jesus und jedes Bild betont im Endeffekt eine ganz besondere Eigenschaft dieser Person. Aber Elihu, jemand, der wirklich ein Bild ist von dem Herrn Jesus, ein sehr schönes Bild. Nun, wir können hier nicht Wort für Wort uns angucken, obwohl es sich lohnen würde in Kapitel 32. Zuerst sehen wir, dass der Zorn Elihus entbrennt. Und zwar sehr ausgewogen, nämlich zum einen gegen Hiob und zum anderen auch gegen seine drei Freunde. Gegen Hiob, weil er nicht gut über Gott sprach. Doch er hatte viele gute Aussagen, die er über Gott tatsächlich getroffen hatte. Aber er hatte auch eine Aussage, die später in Kapitel 34 behandelt wird, nämlich, dass Gott sich geirrt hat. Dass Gott im Endeffekt ungerecht gehandelt hat, weil er ihn Hiob ebenso schrecklich prüfte. Und er hatte einen Zorn gegen die drei Freunde von Hiob, nämlich weil sie schlecht über Hiob sprachen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier, also Elihu zürnt nicht nur, weil jemand schlecht über Gott sprach, sondern Elihu zürnte auch, weil jemand schlecht über einen anderen Gläubigen sprach. Und das ist natürlich heutzutage ein sehr aktuelles Thema. Vielleicht macht man das heutzutage nicht mehr mit wörtlich, mit dem Mund, aber dafür schriftlich im Internet. Es ist vom Prinzip her genau das Gleiche. Ich sage noch einmal, Elihu ist hier ein Bild von Christus, der sehr ausgewogen ist. Er sagt das ja auch ganz klar, dass er im Endeffekt hier ganz ehrliche und ausgewogene Worte spricht. Und sehr ehrliche Worte. Er sagt ja in Kapitel 33 in den ersten Versen, meine Worte sollen die Geradheit meines Herzens sein. Und was meine Lippen wissen, sollen sie rein heraussagen. Und dann der Geist Gottes hat mich gesandt. Das sind genau diese entscheidenden Punkte, die ihn ausmachen. Und das finden wir natürlich in vollkommener Weise bei dem Herrn Jesus. Also man kann hier schon am Anfang sehr viel lernen. Es ist in den Augen Gottes nicht nur schrecklich, wenn man schlecht über Gott spricht. Es ist in den Augen Gottes ebenfalls schrecklich, wenn man schlecht über andere Gläubige sich äußert. Ich will das mal ganz allgemein formulieren. Und so haben wir eben zweimal hier diesen Zorn dieses Elihus. Das nächste, was er uns eben zeigt, ist, dass er sehr jung gewesen ist im Vergleich zu den vier anderen Personen, über die er sehr ausgewogen sein Urteil spricht. Das nächste, was wir finden in Vers 6, ist etwas seiner Abstammung. Da heißt es nämlich, und Elihu, der Sohn Barakeels, der Busiter hob an und sprach. Und vorher heißt es ja auch schon einmal in Vers 2, der Sohn Barakeels des Busiters vom Geschlecht Ram. Das Interessante ist, dass wir diesen Busiter im ersten Buch finden, und zwar nicht in der Völkertafel, sondern in 1. Mose 22. Da heißt es nämlich in Vers 21, Vers 20, es geschah nach diesen Dingen. Und was waren denn die Dinge, die dort geschahen? Dass nämlich Abraham seinen Sohn Isaak opferte. Und das Kapitel 22, ich sag mal, diese Opferungsszene, die endet ja auch so, als ob er tatsächlich seinen Sohn geopfert hat. Denn das Hochinteressante ist ja Vers 19 von Kapitel 22, und Abraham kehrte zu seinen Knaben zurück. Es heißt hier nicht, und sie kehrten zu den Knaben zurück. Es heißt auch nicht, Abraham und Isaak kehrten zurück. Es heißt hier nur, und Abraham kehrte zurück. Ja, und Isaak, ja, der ist natürlich auch irgendwie zurückgekommen, ohne Frage. Vielleicht einen anderen Weg gegangen, vielleicht eine halbe Stunde später losgegangen, ich weiß es nicht. Aber der Bericht endet hier, als wäre Isaak nicht mehr am Leben. Das letzte Mal, dass Isaak in 1. Mose 22 erwähnt wird, ist, nachdem man ihn auf den Altar gelegt hat. Und dann finden wir den Namen Isaak erst wieder in Kapitel 24, wo es um die Auferstehung geht, um die Hochzeit zwischen Isaak und Rebekka. Und da sieht man, wie perfekt das Alte Testament geschrieben worden ist. Natürlich ist Isaak auch irgendwie zurückgekehrt. Aber es wird hier so geschrieben, dass er auf dem Altar geblieben ist, dass Abraham der Einzige war, der zurückgekehrt ist. Zu diesen Knaben, was ist die Aufgabe der Knaben? Dass sie es bezeugen, was dort gewesen ist. Und sie bezeugten, dass Abraham zurückgekommen ist. Und dann haben wir plötzlich nach diesen Dingen, dass dann diese Person eingeführt wird. In Vers 20, auch sie hat deinem Bruder Nahor Söhne geboren, Uz seinen Erstgeborenen und Bus seinen Bruder und so weiter. Nun, ob das die gleiche Person ist, sage ich noch einmal, ich weiß es nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sie es wirklich ist. Aber ich finde es interessant, dass dieser Name eingeführt wird nach dieser Opferung von Isaak, wo Abraham seinen Glaubensgehorsam gezeigt hat. Und jetzt haben wir diesen Elihu, der hier irgendwie ein Nachkomme von diesen Busitern ist. Und das zeigt uns eben, welche Verbindung hier hergestellt wird. Und dass hier dieser Elihu tatsächlich ein Bild von Christus ist. Aber eben nicht mehr von dem Christus, der noch geopfert werden muss. Das haben wir in Isaak. aber in dem, der sich jetzt für uns verwendet, ganz allgemein gesprochen. Auf der einen Seite für uns verwendet als hoher Priester, damit wir gar nicht erst in Sünde fallen. Und auf der anderen Seite als der Sachwalter bei dem Vater, wenn wir in Sünde gefallen sind, wie es uns der erste Johannesbrief zeigt. Und so tritt hier dieser Elihu auf. Und man merkt, er ist sehr vorsichtig. Er hat klare Worte. Und er verurteilt auch Sünden, die tatsächlich geschehen sind. Das heißt, die er mit seinen Ohren gehört hat. Wovon er ein Ohrenzeuge gewesen ist durch die Worte, die ausgesprochen werden. Er sagt, ihr seid viel älter, ich bin jung. Darum habe ich mich gescheut und gefürchtet, euch mein Wissen mitzuteilen. Dann macht er eins völlig klar, Weisheit ist nicht unbedingt eine Frage des Alters. Natürlich, wenn es um geistliche, praktische Dinge geht, dann kann man davon ausgehen, dass Ältere in vielen praktischen Dingen einfach weiser sind, weil sie viele Lebenserfahrungen mit Gott gemacht haben, weil sie das Wort Gottes immer wieder auf ihr Leben angewendet haben und weil sie dadurch etwas nach außen hin gezeigt haben, wie man mit dem Wort Gottes in schwierigen Situationen bestehen kann. Man kann ihren Glauben sehen. Man kann diesen Glauben nachahmen. Man sieht etwas von dieser Weisheit. Aber das heißt noch lange nicht, dass alle Worte, die sie aussprechen, Worte der Weisheit sind. Und das ist ja hier das große Thema. Und darum sagt er, dass eben die Weisheit nicht unbedingt bei den Älteren gefunden wird, wenn es um die ausgesprochenen Worte geht. Sondern da sagte er, da gibt es eine viel bessere Quelle als das Alter. Und diese viel bessere Quelle ist Gott. Und diese viel bessere Quelle ist der Geist Gottes. Das ist das, was hier in Vers 6 steht. Nicht die Bejahrten sind weise, noch verstehen die Alten, was recht ist, sondern derjenige, der, wie es Vers 8 sagt, der den Geist besitzt. Vielleicht ist das hier auch ein Bild von dem Heiligen Geist oder der sich selbst leiten lässt durch den Geist Gottes. Das ist im Endeffekt die Grundlage dafür, dass es wirklich Weisheit gibt. Und darum sagt er in Vers 13, dass ihr nur nicht sagt, wir haben Weisheit gefunden. Das war ja eines dieser Argumente, wir haben das ja gesehen, dass sie von sich aus sagen, wir sind weise. Und Hiob sagt dann mehr oder weniger, mit euch wird die Weisheit noch untergehen, wenn er das kritisiert. Hier sagt er im Endeffekt, dass die Freunde völlig falsch geurteilt haben, weil sie meinen, sie hätten die Weisheit, sie hätten die Erkenntnis, warum Hiob durch solche Schwierigkeiten gehen muss, und sie haben sie nicht, weil sie die Lebensumstände von Hiob gar nicht richtig kannten. Aber sagt er sagt dann auch noch hier in Vers 12, und ich richtete meine Aufmerksamkeit auf euch. Und Vers 11, ich harrte auf eure Reden, horchte auf eure Einsichten. Das zeigt übrigens auch, dass dieser Elihu von Anfang an dabei gewesen ist. Er sagt ja nicht nur auf eure Rede, als wenn er erst später dazugekommen ist, sondern dieser Elihu muss von Anfang an dabei gewesen sein. Wir wissen nicht, ob er mit den Freunden kam, ob er von ganz woanders hergekommen ist. Jedenfalls war er von Anfang an dabei. Und er beurteilt jetzt zunächst einmal die Worte, die er von den Freunden gehört hat. Ich sage noch einmal, er bleibt dabei nicht stehen. Aber das ist das Erste, was er macht. Und er sagt dann ganz deutlich in Vers 12, und siehe, keiner ist unter euch, der Hiob widerlegt, der seine Reden beantwortet hat. Und was jetzt ganz interessant ist, man kann das im Deutschen nicht sehen, dieses Wort, was hier für widerlegt steht, ist das gleiche Wort, das sonst zweimal im Buch Hiob für Schiedsrichter benutzt wird. Ja, wir haben das ja einmal in Kapitel 9, Vers 33. Da geht es nämlich in Vers 33, es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, dass er seine Hand auf uns beide lege, Das ist etwas, was Hiob sagt und was Hiob im Endeffekt fordert. Und auch in Kapitel 16, Vers 21 noch einmal heißt es: Zu Gott tränt mein Auge, dass er schiedsrichterlich entscheide. Gott gegenüber für einen Mann und für einen Menschensohn. Das ist ja sowieso eine der erstaunlichsten Forderungen, die Hiob hat, dass Hiob sozusagen Gott anspricht: Ich brauche Gott, den Schiedsmann, der entscheidet zwischen Gott, dem Richter, und mir, dem Menschen. Das ist das, was Kapitel 16 sagt. Hiob fordert Gott als Schiedsrichter, der entscheidet zwischen ihm als Mensch und Gott, dem Richter. Er fordert diesen Schiedsrichter. Und hier wird jetzt genau das gleiche Wort benutzt. Wir finden das später noch einmal. Es ist keiner unter euch, der Hiob widerlegt, der hier schiedsrichterlich neutral aufgetreten ist, um zu zeigen, dass Hiob etwas Falsches gesagt hat. Das ist das Ergebnis. Aber damit kein falscher Eindruck besteht, und wir müssen weitergehen in Vers 21, dass ich nun nur ja für niemand Partei nehme und keinem Menschen werde ich schmeicheln. Denn ich weiß nicht zu schmeicheln. Sehr bald würde mein Schöpfer mich wegnehmen. Was sagt er hier? Er sagt im Endeffekt: Auch wenn ich jetzt gerade etwas gegen die drei Freunde gesagt habe, muss niemand meinen, dass ich auf der Seite von Hiob stehe. Ich bin völlig neutral und ich habe keine schmeichelnden Worte. Er sagt, ich habe ehrliche Worte. Denn wenn ich schmeichelnde Worte sprechen würde, dann ist mir eins völlig klar, dass mein Schöpfer, der mich gemacht hat, mich dann von dieser Erde wegnehmen würde. Das heißt, wenn ich hier besseren Wissens unaufrichtige Worte ausspreche, dann muss ich damit rechnen, dass Gott sich das nicht gefallen lässt, sondern dass Gott im Endeffekt Gericht üben wird. Irdisches, zeitliches Gericht hier auf dieser Erde. Und das ist das, was er mit Vers 22 meint. Und deswegen spricht er jetzt auch über Hiob. Vers Kapitel 33, nun aber Hiob. Höre doch meine Rede und nimm zu Ohren alle meine Worte. Siehe doch, ich habe meinen Mund geöffnet. Er fängt sehr vorsichtig an. Er spricht am Anfang, als wenn er Angst hätte, jetzt Worte an Hiob zu richten. Er hat vielleicht auch ein klein wenig Angst. Und ich glaube, das ist eine Herzenshaltung, die uns auch sehr gut tut, wenn wir manchmal etwas korrigieren müssen. Denn hier muss etwas korrigiert werden. Und das, was jetzt korrigiert werden muss, das sind im Endeffekt falsche Worte, die Hiob ausgesprochen hat. Nämlich Worte, wodurch er Gott verunehrt hat. Er hat davor die Freunde kritisiert, die Hiob verunehrt haben, was eben auch eine Sünde ist. Aber das, was Hiob getan hat, dass er schlecht über Gott gesprochen hat, ist auch eine schreckliche Sünde. Und er ist sich dessen bewusst, was er jetzt für ein Thema anschneiden muss. Und deswegen fängt er sehr, sehr vorsichtig an. Er sagt weiter: Meine Worte sollen die Geradheit meines Herzens sein. Wir haben das eben gelesen. Hiob, die Worte, die ich jetzt ausspreche, das sind wirklich ganz ehrliche Worte, die aus den tiefsten Tiefen meines Herzens hervorkommen. Es sind keine Worte, die ich leichtfertig ausspreche, sondern es sind Worte, die im Endeffekt aus der Gegenwart Gottes kommen. Der Geist Gottes, sagt er in Vers 4, hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen belebt mich. Also das, was ich jetzt ausspreche, das, was ich jetzt sage, das sind Worte, die sind direkt aus der Gegenwart Gottes. Und sie kommen trotzdem aus meinem Herzen heraus. Er sagt, siehe, ich bin Gottes, wie du vom Ton abgekniffen bin auch ich. Er sagt, ich bin ein Geschöpf Gottes und ich bin ein Diener Gottes. Und das ist jetzt die Basis, woraufhin ich diese Worte aussprechen werde. Und mein Druck wird nicht schwer auf dir lasten. Also Hiob, auch wenn meine Worte korrigierend sind, dann sind es aber keine Worte, die dich im Endeffekt, ich sag mal, vernichten sollen, sondern es sind Worte, die dich wieder in die Gegenwart Gottes bringen sollen, die im Endeffekt dafür sorgen sollen, dass die Gemeinschaft, die vielleicht mit Gott gedämpft war aufgrund der Worte, die er aussprach, dass diese Gemeinschaft wieder auf ein hohes Niveau gebracht wird. Es sind Worte, die dich stärken sollen. Siehe, mein Schrecken wird dich nicht ängstigen. Warum benutzt er diesen Ausdruck? Weil Hiob selbst darüber sprach. Ich meine in Kapitel 19, in Kapitel 13 oder 14, Moment, Kapitel 13 muss das sein. Kapitel 13, Vers 20, da sagt Hiob zu Gott, ja, er sagt im Endeffekt, wenn ich das zusammenfasse, sagt er zu Gott, Gott, lass mich doch bitte in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Warum diese Prüfung? Ich habe doch nichts Schlimmes getan. Lass mich einfach in Ruhe. Nur zweierlei tu mir nicht. Dann werde ich mich nicht vor deinem Angesicht verbergen. Deine Hand entferne von mir und dein Schrecken ängstige mich nicht. Da haben wir diesen Schrecken. Und jetzt sagt Elihu, der gut zugehört hat, Hiob, wenn ich dich jetzt wirklich korrigieren muss, weil du völlig ungeziemend über Gott gedacht und gesprochen hast, dann bedeutet das nicht, dass du jetzt unter dem vernichtenden Gericht Gottes stehst, sondern ich tue das, damit du wieder vollständig in die Gegenwart, in die Gemeinschaft Gottes zurückkommst. Was waren seine Worte? Vers 8. Gewiss, ganz sicher, du hast vor meinen Ohren gesprochen. Er spricht nicht über Gerüchte. Das können wir manchmal sehr gut. Wir sprechen dann über Gerüchte und haben das Ganze nie geprüft. Und bevor wir es prüfen, sprechen wir erstmal. Am besten vor anderen oder was weiß ich, wo überall. Anstatt dass man erstmal prüft, stimmt das überhaupt? Er sagt hier, pass auf, ich rede nicht über Gerüchte, sondern vor meinen Ohren hast du gesprochen und ich hörte die Stimme der Worte. Ich bin rein, ohne Übertretung, ich bin makellos und keine Ungerechtigkeit ist an mir. Das Interessante ist, dass wir diese Worte nicht wörtlich finden, ausgesprochen aus dem Mund Hiobs. Das heißt, er hat hier die verschiedenen Worte, die Hiob gesprochen hat, in diesem Vers zusammengefasst. Das heißt, dieses Hörte heißt hier nicht, dass er jetzt Hiob wörtlich zitiert, dass er genau diesen Satz gesprochen hat. Aber er sagt, diese Worte, die ich jetzt hier wiedergebe, das ist die Summe der Sätze Hiobs. Es ist im Endeffekt eine Schlussfolgerung von dem, dass Hiob sagte, warum straft Gott mich? Ich habe doch nichts getan. Das ist interessant. Auf der einen Seite hat Hiob mehrmals bestätigt, dass kein Mensch fehlerfrei ist. Er sagt, kann der Gerechte aus dem Ungerechten überhaupt hervorkommen? Ja, jeder, der geboren wird, der wird in Unreinheit geboren. Es ist völlig unmöglich, dass es hier auf dieser Erde jemanden gibt, der wirklich völlig sündlos und rein ist. Ja, eine Ausnahme gibt es, und das bin ich, Hiob. Das ist im Endeffekt so ein klein wenig, was so in diesen Worten schwingt, die der immer wieder ausspricht. Und darum sagt jetzt Elihu, Hiob, so geht das nicht. Auch wenn du an vielen Stellen sagst oder an drei Stellen, es ist völlig klar, dass jeder Mensch in Sünde geboren wird. Aber du bist die Ausnahme. So formuliert er das jedenfalls. Und das ist jetzt etwas, wo Elihu sozusagen sagt, darüber müssen wir jetzt mal hier miteinander ein klein wenig sprechen. Ja, dann in Vers 10, siehe, er erfindet Feindseligkeiten gegen mich. Er ist natürlich Gott. Denn siehe, Gott erfindet Feindseligkeiten gegen mich. Denn sonst kann es ja nicht sein, dass Gott mich straft, wo ich doch nichts getan habe. Gott hält mich für seinen Feind. Er legt meine Füße in den Stock, beobachtet alle meine Pfade. Das ist das, was ich eben sagte. Das Urteil Hiobs war, Gott hat sich geirrt, dass er mich im Endeffekt so schwer prüft. Und jetzt kommt Elihu in Vers 12. Siehe, darin hast du nicht recht. Der macht hier kein Pauschalurteil. Ist auch die Frage, ob wir so vorsichtig sind. Oder ob, wenn nicht jemand da ist, der vielleicht in einem Punkt anders denkt als ich, dass ich den direkt in so eine pauschale Schublade hineinstelle und direkt mein Urteil über ihn habe. Elihu ist hier sehr vorsichtig. Sache, das sind hier Themen, auch wenn sie viele tausend Jahre alt sind, vielleicht in dem ältesten Buch der Bibel überhaupt niedergeschrieben worden sind. Das sind einzelne Punkte hier, die sind heutzutage top aktuell. Und das ist vielleicht auch eines unserer großen Probleme heutzutage. Also eine Art Schubladendenken. Wenn da ein Punkt ist, dann kommt direkt das komplette Urteil über ihn. Nein, das sagt er nicht. Er sagt nicht, siehe, du hast nicht recht. Hiob hat viele Worte gesagt, die waren völlig in Ordnung. Die haben Gott geehrt und verherrlicht. Er sagte, siehe, darin hast du nicht recht. Es ist kein pauschales Urteil. Antworte ich dir, denn Gott ist erhabener als ein Mensch. Hiob hat sozusagen den Unterschied zwischen Gott und einem Menschen, hat er im Endeffekt vernichtet. Es gibt für ihn diesen Unterschied nicht. Er stellt sich an einigen Stellen in seiner Rede, ich kann jetzt nicht all die Stellen aufsuchen, stellt er sich auf die gleiche Ebene wie Gott. Oder er bringt Gott auf seine Ebene. Er würde am liebsten ja zu Gott gehen und im Angesicht mit Gott über seine Situation sprechen. Das fordert er mehrmals. Er vergisst völlig, dass da ein großer Unterschied ist zwischen diesem großen, allmächtigen Gott und zwischen diesem Menschen Hiob. Ja, zwischen dem Schöpfer und zwischen dem Geschöpf. Er lässt diesen Unterschied verschmelzen und so sagt er hier ganz klar, nee, so geht das nicht. Er sagt, da ist ein großer Unterschied, denn Gott ist erhabener als ein Mensch. Warum hast du gegen ihn gehadert? Er ist übrigens nicht der Einzige, der das tut. Es gibt sogar einen Mann, der sagt sogar von sich aus ganz kühn, dass er jetzt mal mit Gott hadern möchte. Das ist auch ein ganz bekannter Prophet, Jeremia, also ein großer Prophet, der so viele Glaubensbeweise, Zeugnisse und Taten auch macht in seinem Leben. Aber in Kapitel 12 vom Buch Jeremia, da sagt er sogar, dass er mit Gott hadern möchte. Das will ich mir vorstellen. Er fängt zwar sehr vorsichtig an, du bist gerecht, Herr, wenn ich mit dir hadere. So, und jetzt sagt er auch, warum er mit Gott hadern möchte. Er sagt, hier ist es interessant, es ist etwas schwer zu verstehen vielleicht, der Text. Doch über deine Urteile möchte ich mit dir reden. Es erklärt die Fußnote das ein klein wenig. Das heißt, von der Art und Weise, wie du Recht übst. Das heißt, Jeremia geht zu Gott und sagt zu Gott, also Gott, du bist ja gerecht. Aber über einen Punkt, da müssen wir uns mal ein klein wenig unterhalten. Und das ist die Art und Weise, wie du hier Gerechtigkeit in meinem Leben auf dieser Erde führst. Er sagt, also Gott, so richtig verstehen kann ich das nicht. Und so richtig einverstanden bin ich auch nicht mit den Wegen, die ich hier manchmal gehen muss. Da müssen wir einfach mal drüber sprechen. Warum geht es dem Gottlosen so gut und warum muss ich durch so viele Schwierigkeiten gehen? Gott, so geht das nicht. Da muss ich mit dir hadern. So kühn geht er zu Gott. Und Gott ist sehr geduldig, weil Jeremia 12, der hört sich das alles an. Und Gott gibt dann sogar im Endeffekt eine Antwort. Er sagt nämlich etwas später in Kapitel 12, Vers 7, ich habe den Liebling meiner Seele in die Hand meiner Feinde gegeben. Natürlich verstehen viele unter den Liebling seiner Seele den Herrn Jesus. Und dass Gott ihn in die Hand seiner Feinde gegeben hat vor 2000 Jahren an die Römer und dass sie ihn an das Kreuz genagelt haben. Und das ist sicher eine gute Anwendung, aber das ist nicht die Auslegung. Denn der Liebling seiner Seele ist hier ohne Frage sein eigenes Volk. Und Gott sagt zu Jeremia, Jeremia, wenn du Schwierigkeit mit meinen Wegen hast, die dein Volk gehen muss und du, dann sage ich dir eins, dieses Volk ist der Liebling meiner Seele. Und alles das, was mein Volk erdulden muss, das tut mir persönlich weh. Auch wenn ich dieses Volk in diese Schwierigkeiten geschickt habe. Ich habe es in diese Schwierigkeiten geschickt, weil es sich von mir entfernt hat. Ich habe es in diese Schwierigkeiten geschickt, um mein Volk zu erziehen. Aber du musst nicht meinen, dass mir das nicht weh tut. Jeder Schlag, den dieses Volk erduldet und jeder Schlag, den ich dem Volk geben muss, um es zu erziehen, das ist für mich auch ein Schmerz. Und darum ist es der Liebling meiner Seele. Jeremia, wenn du mit mir haderst, dann möchte ich dir hier zeigen, wie es in meinem Herzen aussieht und wie ich mitempfinde, wenn ich dieses Volk versuche, wieder zu mir zurückzubringen. Und auch dieser Hiob, der hat es nicht verstanden und der hat auch mit Gott gehadert. Das sind diese beiden Glaubensmänner, Jeremia und Hiob, wo wir das wirklich lesen, dass sie mit Gott gehadert haben. Und so sagt er das eben hier ganz klar. Warum hast du gegen ihn gehadert? Denn über all sein Tun gibt er keine Antwort. Wir müssen nicht meinen, dass Gott all seine Wege, die er mit uns auf dieser Erde geht, dass er uns die erklären muss. Wir hätten das vielleicht gerne. Aber mein Vater hat mir damals auch nicht alles erklärt, was ich tun musste. Manchmal war die Erklärung völlig einfach, weil ich es gesagt habe. Es war für ein Kind nicht die schönste Erklärung und nicht die schönste Begründung, aber man hat verstanden, es reicht. Jetzt nochmal nachzufragen, wäre sicherlich nicht so hilfreich. Gott erklärt uns auch nicht alles. Und manchmal macht Gott etwas, ohne dass er unsere Fragen beantwortet. Vielleicht diese typischen Warum oder diese typischen Wie lange Fragen, die wir so oft haben. Das ist das, was er hier sagt. Hiob, wenn du meinst, Gott hat sich geirrt, ich sag dir etwas anderes. Gott hat sich nicht geirrt, aber Gott muss dir nicht auf alle Fragen, die du hast, auf alle Wege, die du gehst, eine Antwort geben. Aber trotzdem redet Gott. Und jetzt kommen die zwei Weisen in Kapitel 33, wie Gott im Endeffekt redet. Das eine ist, ich sag mal, im Traum oder durch seine Worte. Und das zweite ist, durch seine Handlungen. Das erste haben wir in Vers 15, im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, im Schlummer auf dem Lager. Das ist jetzt hier nicht negativ, dass der Mensch schläft. Sonst ist ja Schlaf in der Bibel manchmal auch etwas Negatives. Im Epheserbrief, Kapitel 6, stehe auf aus den Toten, der du schläfst. Ja, da spricht der Schlaf im Endeffekt von der geistlichen Trägheit eines Gläubigen. Aber es gibt auch positive Beispiele. Petrus, der schlief in Apostelgeschichte 12, angekettet zwischen den Kriegsknechten in der letzten scheinbaren Nacht seines Lebens. Da wusste er noch gar nicht, dass er auf wunderbare Weise aus dem Gefängnis befreit werden sollte. Das zeigt uns im Endeffekt seine Glaubensstärke. Oder der Herr, der selbst schlief, als er an Bord des Schiffes gewesen ist und wo das Schiff fast anfing zu sinken, als der Sturm dort aufkam. Gibt auch noch negative Beispiele. Ock das Bett. Naja, so heißt er nicht, aber man könnte man ihn nennen. Denn das einzige Kennzeichen, was wir von ihm wissen, nein, wir haben zwei Kennzeichen von Ock. Das eine ist ein riesiges Bett aus Eisen und das zweite ist, dass er jede Schlacht verloren hatte. Also der hat nichts richtig zustande gebracht. Trägheit, geistliche Trägheit, das ist da die Bedeutung. Aber hier spricht es davon, dass wenn man zur Ruhe gekommen ist, wenn man einmal nachdenkt, wenn vielleicht auch mal sein Leben überdenkt, dann ist plötzlich Gott da, der spricht. Damals gab es ja noch nichts Niedergeschriebenes. Ja, wir können ja nicht sagen, wieso ein Traum, der kann doch hier die Bibel lesen. Ging schlecht, gab noch nichts, war noch nichts aufgeschrieben. Ist vielleicht das älteste Buch, was wir überhaupt in der Bibel haben. Trotzdem hat Gott damals zu den Menschen gesprochen. Gott erschien einem Abraham und sprach direkt zu ihm, wie ein Freund zu seinem Freund spricht. Und so gibt es welche, die haben Gott gesehen im Traum oder in einem Nachtgesicht. Und in der Regel, wenn die Rede von Träumen oder von Nachtgesichten ist, dann ist es meistens eine warnende Sprache, die Gott hat. Dann ist es eine korrigierende Sprache, die Gott hat. Wenn Gott von Angesicht zu Angesicht spricht, dann sind es oft sehr positive Dinge, manchmal auch prophetische Dinge. Aber Traum und diese Dinge, das spricht auch oft auch von sehr warnenden Worten, die Gott ausspricht. Und so macht er das hier. Dann besiegelt er die Unterweisung, die er ihnen gibt. Und jetzt kommt das, was ich sagte, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden in Vers 17. Das heißt, Gott spricht tatsächlich durch Träume, durch Nachtgesichte oder auch persönlich, wir würden heute sagen, durch sein Wort zu uns. Sicherlich heute auch zur Ermunterung, aber auch zur Warnung, bestimmte Dinge nicht zu tun. Und wenn der Mensch darauf nicht hört, wenn er sich dann nicht korrigieren lässt, dann muss Gott eine andere Sprache sprechen. Denn er möchte ja nicht, dass der Mensch ewig verloren geht. Das ist jetzt hier, glaube ich, das Hauptthema in Vers 33. Er möchte, dass der Mensch in die Gegenwart Gottes kommt. Er möchte auch nicht, dass der Gläubige einen Weg geht, der ihn verunehrt, wo er unter dem irdischen Gericht Gottes steht, unter dem zeitlichen Gericht Gottes steht. Sondern Gott möchte, dass er ein Leben führt, das zu seiner Ehre und Verherrlichung ist. Und wenn das mit Worten nicht klappt, dann handelt Gott. Und das ist schmerzhaft. Das kann manchmal immer schmerzhafter werden. Jetzt darf man nicht den Rückschluss ziehen, dass wenn jemand vielleicht krank ist oder Schwierigkeiten hat, dass das deswegen ist, weil er was Falsches gemacht hat. Dann wären wir auf dem Niveau der drei Freunde. Die haben genau diesen Rückschluss gezogen. Nein, denke nur an Lazarus, der sogar sterben musste, den dann der Herr wieder auferweckt hat und gesagt hat, das Ganze ist ausschließlich zur Verherrlichung Gottes. Da ging es gar nicht um Sünde. Also nochmal, der Rückschluss an sich ist absolut nicht legitim. Und wir dürfen auch den Rückschluss nicht über andere ziehen. Den kann ich in meinem eigenen Leben ziehen, wenn da Schwierigkeiten oder irgendetwas ist. Dann kann ich mir überlegen, warum habe ich das erduldet. Aber noch einmal, es gibt uns überhaupt nicht das Recht, über andere zu urteilen, warum der oder die welchen Weg gehen muss. Aber hier wird uns ganz allgemein gezeigt, es ist eine Sprache Gottes, durch Worte oder eben auch durch Handlungen. Und diese Handlungen, die werden hier sofort mit Schmerzen in Verbindung gebracht, in Vers 19, auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen, wieder auf seinem Lager. Vorher war er auch auf seinem Lager, aber da war er dort in Ruhe und da sprach Gott in Ruhe zu ihm. Aber es interessierte ihn nicht, ja dann spricht Gott eben ernst, mit Schmerzen. Wir sprechen auch zuerst mit einem Kind in Ruhe und erklären ihm, was es vielleicht tun soll und was als Eltern unsere Gedanken sind. Und wenn das überhaupt nicht funktioniert, ja, dann ist etwas, was uns der Hebräerbrief auch zeigt, dass ein Vater, der seinen Sohn liebt, dass er ihn eben auch züchtigt oder erzieht. Auch wenn das heute vielleicht kaum noch erlaubt ist, aber das ist das, was uns das Wort Gottes zeigt. Und diese Reihenfolge, die haben wir auch hier. Nicht zuerst die Zucht, sondern zuerst das Sprechen. Gott redet auf zweier Weise und trotzdem beachten es viele nicht. Und dann werden uns bis Vers 20 im Endeffekt diese verschiedenen Punkte gezeigt und warum der Mieter ihn eben sozusagen von der Grube herausretten kann. Und dann kommt dieses große Thema, das er aufgreift in Vers 23. Wenn es nun für ihn einen Gesandten gibt, einen Ausleger, einen aus tausend, um dem Menschen seine Geradheit kundzutun. Das heißt, um den Menschen zum Selbstgericht zu führen. Und es gibt einen. Noch einmal, Hiob fordert diesen Mittler. Elihu ist hier dieser Mittler, bildhaft ein Bild von dem Herrn Jesus. Aber dieser Elihu sagt hier an dieser Stelle, dass er natürlich nicht der wahre Mittler ist, sondern der wahre Mittler ist dieser Gesandte, einer, einen Ausleger, einer aus tausend. Das heißt einmal im Buch Hiob, mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Er ist dieser Einzigartige, dieser Gesandte, der hier auf dieser Erde gesandt wurde, um die Grundlage für alles am Kreuz von Golgatha zu tun. Der wird uns hier vorgestellt. So wird er sich seiner erbarmen und sprechen, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre. Ich habe eine Sühnung gefunden. Und Vers 25 zeigt uns dann, wenn er im Endeffekt diese Sühnung annehmen wird. Vers 27, die große Freude, die dadurch entsteht. Er wird vor den Menschen singen und sagen, ich hatte gesündigt und die Geradheit verkehrt. Das heißt, dieser eine, dieser Mittler, dieser Gesandte, der ist dafür da, damit der Mensch nicht ewig verloren geht. Damit er nicht in dieses Geschoss rennt und in dieser Grube endet. Und natürlich ist er auch dafür da, um einen Gläubigen zu korrigieren. Das heißt, er sagt hier, Hiob, in diesem Punkt, wie du über Gott gedacht und geredet hast, dass Gott sich geirrt haben muss und dass du keinen Unterschied mehr machst zwischen dir und Gott, das ist ein Punkt, den kann ich so nicht stehen lassen. Das ist im Endeffekt eine Sünde, die er getan hat. Und das zeigt uns eben, dass Hiob absolut nicht sündlos gewesen ist. Aber dass es dafür diesen Mittler gibt, diesen Schiedsmann, diesen Gesandten, der diesen Punkt in Ordnung bringen kann, wenn Hiob möchte. Siehst du, Vers 29, siehe, das alles tut Gott zwar da dreimal mit dem Mann, um seine Seele abzuwenden von der Grube, dass sie erleuchtet werde vom Licht der Lebendigen. Noch einmal, es geht hier nicht bei Hiob um die Frage, ewig verloren oder nicht. Das geht in diesem Kapitel überhaupt nicht darum. Sondern es geht hier darum, dass Hiob hier wirklich eine Sünde getan hat, die hier offen gedeckt wird und Gott ganz und Elihu ganz klar zeigt, es gibt eine Möglichkeit, das in Ordnung zu bringen, indem du zu Gott kommst. Vers 31, merke auf Hiob, höre mir zu, schweig und ich will reden. Hiob sollte eigentlich das tun, was Elihu die ganze Zeit getan hat. Der hat zugehört auf alle die Worte, die gesprochen worden sind. Und jetzt sagt er mal hier zu Hiob, hör mal Hiob, schweig mal lieber. Und ich will reden, ich habe nämlich noch einen Punkt, den wir besprechen müssen. Wenn du Worte hast, so antworte mir, rede. Denn ich wünsche dich zu rechtfertigen. Wenn nicht, so höre du. Es geht nicht um die drei Freunde jetzt. Das war Hiobs Problem, worum es hier geht. So höre du mir zu. Schweig nicht, und ich werde dich Weisheit lehren. Und vielleicht noch ganz kurz, zumindest zu dem ersten Teil von Kapitel 34. Er spricht jetzt zunächst noch einmal zu allen. Er sagt, hört ihr Weisen, und das sind wahrscheinlich Hiob und die drei Freunde. Er sagt, gebt mir Gehör. Er sagt sogar, ihr Kundigen. Also solche, die ihr meint, dass ihr kundig seid über die gesamte Situation hier. Und öffnet euer Ohr, denn das Ohr prüft die Worte, wie der Gaumen die Speise kostet. Ja, die Ohren sind immens wichtig. Das ist interessant, weil wer sich mal das Leben des Herrn Jesus im Alten Testament in diesen Vorbildern anguckt oder in den entscheidenden Stellen, der findet dreimal etwas über das Ohr. Nämlich einmal sozusagen bei der Geburt des Herrn Jesus im Psalm 40, Ohren hast du mir bereitet, das nachher im Hebräerbrief übernommen wird. Dann die andere Stelle in Jesaja, wenn es heißt, dass er mir jeden Morgen das Ohr öffnete, zu Beginn seines öffentlichen Dienstes. Das heißt, bei der Geburt des Herrn Jesus haben wir einen Hinweis auf das Ohr, Psalm 40. Bei seinem öffentlichen Dienst, bei dem Beginn in Jesaja 50, dass er mir jeden Morgen das Ohr öffnen, gleich solchen, die belehrt werden. Und das dritte Mal interessanterweise, wenn es um das Kreuz geht, nämlich bei dem hebräischen Knecht in 2. Mose 21, dann heißt es da nämlich, und er wird mir mit einem Pfriem das Ohr durchbohren. Es ist interessant, dass da auch die Rede von dem Ohr ist. Das zeigt ihm in all diesen drei Lebensabschnitten des Herrn Jesus, von seiner Geburt an, von seinem öffentlichen Dienst an, von seinem Werk am Kreuz, jedes Mal wird das Ohr betont. Und das Ohr ist das wichtigste Organ, das ein Diener hat. Das ist nicht der Mund, um zu reden und zu predigen, das Evangelium zu verkündigen. Das sind nicht die Hände oder die Füße, um die Gabe der Hilfeleistung, die praktischen Dienste zu vollziehen. Sondern das wichtigste Organ, das der Diener hat, ist das Ohr, das er hört, was Gott ihm zu sagen hat. Und das Ohr ist so wichtig, um die Worte zu prüfen. Genauso wie der Gaumen die Speise kostet in Vers 3 von Kapitel 34. Es ist so wichtig, dass wir Ohren haben, um die Worte zu prüfen, die wir hören und auch um das Wort Gottes aufzunehmen. Noch einmal die Grundlage für jeden Dienst. Und dann sagt er hier, und jetzt erfindet er nicht etwas. In Vers 5, denn Hiob hat gesagt, ich bin gerecht und Gott hat mir mein Recht entzogen. Wir müssen mal gucken. Ja, doch, Kapitel 27, Vers 2. Jetzt bringt er tatsächlich einen Teilvers von dem, was Hiob buchstäblich gesagt hat. Und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben und sprach, so wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzogen hat und der Allmächtige, der meine Seele bitter gemacht hat und so weiter. Und das kommt er hier zu sprechen. Gott hat gesagt, ich bin gerecht und Gott hat mein Recht entzogen. Trotz meines Rechts soll ich lügen? Meine Wunde ist unheilbar. Er sagt im Endeffekt hier, Hiob hat gesagt, Hiob ist gerecht. Und im gleichen Atemzug hat Hiob gesagt, und Gott ist ungerecht. Hier ist der Kapitel 27 durch. Das könnte man dort als Überschrift setzen, über wenigstens die erste Hälfte dieses Kapitels, dass das das Ergebnis ist. Und darüber, und da möchte ich noch kurz was zu sagen bis Vers 15, darüber muss jetzt einfach Elihu mit Hiob sprechen. Denn das, Hiob, ist etwas Schreckliches, was du gesagt hast. Vers 7. Wer ist ein Mann wie Hiob, der Hohn trinkt wie Wasser? Ja, das stimmt tatsächlich. Er sagt, gibt es einen anderen Menschen, der so gelitten hat durch andere Menschen wie Hiob? Wir haben die Freunde ihn verhöhnt an vielen Stellen. Und er hat wirklich Hohn getrunken, wie andere Menschen Wasser trinken. So ähnlich wie der Jesus einmal sagt, wie es über den Jesus heißt in Jesaja 53, er war der Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Das war etwas, was der Herr täglich erfahren hat. Und so sagt er hier, so hat Hiob in diesen Gesprächen mit seinen Freunden andauernd diesen Hohn im Endeffekt verspürt, wie er verhöhnt wurde durch seine Freunde. Das ist wirklich so, Hiob, das war so, das hast du erduldet. Das war nicht gut, was die Freunde gemacht haben. Aber Hiob, das gibt dir doch nicht das Recht, Gott zu verurteilen. Denn eins ist klar, wenn du das tust, Hiob, dann bist du in Gesellschaft, oder es ist ja hier sehr komisch ausgedrückt, das heißt, der Hohn trinkt wie Wasser. Das ist die eine Seite, was er erduldet hat. und gleichzeitig in Gesellschaft geht mit denen, die Frevel tun und mit gottlosen Menschen Umgang hat. Hiob hatte nicht buchstäblich Umgang mit gottlosen Menschen, aber Hiob redete wie gottlose Menschen. Denn wie reden gottlose Menschen? Sie reden schlecht über Gott. Sie reden lächerlich über Gott. Sie verhöhnen, sie verachten Gott. Und Elihu sagt, du bist sozusagen mit diesen Menschen gegangen, weil du das Gleiche getan hast. Also noch einmal, er hat nicht buchstäblich mit den gottlosen Menschen Umgang gehabt. Hiob ist auch kein Gottloser, aber seine Reden hatten keinen Unterschied in diesem einen Punkt von den Reden von gottlosen Menschen. Und das ist diese interessante Formulierung hier. Denn er hat gesagt, jetzt kommt das Nächste, was er gesagt hat, keinen Nutzen hat ein Mann davon, dass er Wohlgefallen an Gott hat. Bringt mir doch nichts. Ist ja trotzdem unter der Zucht Gottes. Oh, dann kann ich ja auch mich von Gott lossagen. Hat seine Frau mir sogar gesagt, wohl, sag dich los von Gott. Also auf der einen Seite sagt Elihu Hiob, du hast sehr viel erduldet durch deine Freunde. Du bist sehr viel verhöhnt worden. Aber was hast du gemacht? Du hast geredet wie Menschen, die gottlos sind, die gegen Gott sind. Vers 10, darum hört mir zu, ihr Männer von Verstand. Ein Wort an alle. Fern sei Gott von Gottlosigkeit und der Allmächtige von Unrecht. Das heißt, Gott ist absolut gerecht. Das ist das große Thema in Kapitel 24. Wenn ich da eine Überschrift drüber setzen müsste, würde ich drüber schreiben, Gott ist gerecht. Das ist das, was wir hier sehen. Sondern, wenn Gott etwas macht, des Menschen tun, vergilt er ihm. Und nach jemandes Weg lässt er es ihn finden. Ja, wirklich, Gott handelt nicht gottlos und der Allmächtige beugt nicht das Recht. Das heißt, noch einmal, wenn Gott einen Menschen straft, dann tut er das, weil die Taten des Menschen entsprechend waren. Wenn Gott einen ungläubigen Menschen ewig richtet, dann tut er das, weil seine Taten entsprechend waren, nämlich dass er Gott abgelehnt hat. Wenn ein Gläubiger unter der Zucht Gottes steht, nehmen wir Ananias und Sapphira als ein Beispiel, dann passiert das aufgrund entsprechender Taten, die sie getan haben. Noch einmal, wir dürfen nie den Rückschluss ziehen, wenn das passiert, dann hat man diese Taten getan. Das ist nicht der Fall. Aber Gott sagt, er handelt entsprechend der Taten der Menschen. Er handelt nicht grundlos. Ja, wirklich, Gott handelt nicht grundlos und er beugt nicht das Recht. Wer hat ihm die Erde anvertraut? Wer hat den ganzen Erdkreis gegründet? Jetzt gibt sozusagen Elihu eine Legitimation für Gott, warum er das überhaupt tun darf. Das macht der Jesus übrigens selbst in Offenbarung. In Offenbarung 6 kommen die Gerichte über die ganze Erde, über die ganze Menschheit. Und da könnte sich ja theoretisch jeder hinstellen und sagen, ich richte jetzt die Menschen und ich richte jetzt die Erde. Und deswegen haben wir Kapitel 4 und 5. Und Kapitel 4 und 5 geben uns die Legitimation, warum der Herr das sagen darf. Und die erste Legitimation ist, er ist der Schöpfer aller Dinge. Und die zweite Legitimation ist, er hat alles erkauft. Also auf der einen Seite gehört ihm alles, weil er alles erschaffen hat. Und auf der anderen Seite gehört ihm alles, weil er alles erkauft hat am Kreuz von Golgatha durch sein Blut. Es gibt also einen doppelten Besitzanspruch des Herrn Jesus an alle Geschöpfe oder Menschen, will ich sagen, hier auf dieser Erde. Und hier werden sie uns auch vorgestellt, auf der einen Seite nämlich, dass ihm jemand die Schöpfung anvertraut hat. Das im Endeffekt, wie heißt es hier, wer hat ihm die Erde anvertraut? Wer hat den ganzen Erdkreis gegründet? Auf der anderen Seite etwas später, das können wir heute nicht mehr sehen, in Vers 20, denn sie alle sind das Werk seiner Hände. Es gibt also einen doppelten Grund, warum Gott das alles tun darf. Auf der einen Seite ist ihm alles anvertraut worden. Er hat sich alles erkauft durch das Blut seines Sohnes. Und auf der anderen Seite gehört ihm alles, weil er alles erschaffen hat. So ähnlich wie Offenbarung 4 und 5. Und dann heißt es noch, wenn er sein Herz nur auf sich selbst richtete, auch seinen Geist und seinen Oden an sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staub zurückkehren. Nun, was heißen diese Sätze noch kurz zusammengefasst? Diese Sätze 14 und 15 bedeuten, dass Gott den Menschen überhaupt nicht braucht. Gott braucht uns nicht. Gott braucht dich und mich nicht. Gott hat jedem von uns zum Beispiel eine Gabe gegeben. Gott hat jedem von uns eine Aufgabe gegeben. Aber wenn ich es partout nicht tun möchte, ja, dann sagt Gott, okay, dann wird es ein anderer für mich tun. Oder Gott sagt, ich mache es vielleicht sogar selbst. Gott braucht uns nicht. Dass er uns benutzt, ist reine Gnade. Aber wir brauchen Gott, denn sonst würden wir ewig verloren gehen. Vers 15, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staub zurückkehren. Also Hiob, pass gut auf. Gott braucht dich nicht, aber du brauchst Gott. Und eins ist noch sicher, Gott ist absolut gerecht. Das zeigen uns diese Verse 10 bis 13. Und der wichtige Punkt hierbei ist, Gott muss nicht das tun, was ich für gerecht halte, sondern das, was tut, ist gerecht. Hier ist nämlich die große Frage, was ist der Maßstab? Und den Maßstab bestimme nicht ich. Wir Deutschen meinen das vielleicht manchmal, dass wir all die Maßstäbe bestimmen müssen, wonach sich jeder auf dieser Erde richten muss. Kennen wir ja von den Fußballspielen, Regenbogen, Flagge und was weiß ich alles. Und wer das nicht praktiziert, steht falsch. Das meinen wir vielleicht. Aber die Bibel sieht das völlig anders. Nicht mein Maßstab ist der Maßstab für Gerechtigkeit. Und Gott muss nicht das tun, was ich als gerecht empfinde, sondern Gott setzt den Maßstab. Und das, was er tut, das ist gerecht. Das ist der große Unterschied. Und das sind diese beiden großen Lektionen hier in den Versen 10 bis 15, um das eben kurz auf diesen einen Punkt zu bringen. Erstens, der Maßstab für die Gerechtigkeit ist nicht mein Empfinden, was gerecht ist, sondern der Maßstab für die Gerechtigkeit ist Gott. Das, was Gott tut, ist gerecht. Und zweitens, Gott braucht uns nicht, aber wir brauchen Gott. Das sind diese entscheidenden Punkte hier. Und darum sagt er in Vers 16, und wenn du, Hiob, sozusagen, doch dies einsehen und hören, die der Stimme meiner Worte Gehör schenken wolltest. Hiob, du musst diesen Punkt, ich sage es etwas anders, vor Gott in Ordnung bringen. Denn in diesem Punkt hast du tatsächlich gesündigt. Da hast du schlecht über Gott gesprochen und schlecht über Gott gedacht. Also die Freunde haben gesündigt, weil sie schlecht über Hiob gedacht und gesprochen haben. Und Hiob hatte gesündigt, weil er schlecht über Gott gedacht und gesprochen hatte. Und beide Punkte werden hier von Elihu aufgedeckt. Und sie werden beide klar in die Herzen oder vor die Herzen gestellt. Und Elihu fordert sozusagen, ich sag mal, beide Gruppen in Anführungszeichen auf, jeweils ihren Punkt in Ordnung zu bringen. Nun, wir haben keine Zeit mehr für die weiteren Verse, die wir anschließend ab Vers 16 finden. So Gott will, können wir das ja dann nächstes Jahr dort fortsetzen.